Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ihr wundert euch sicher, warum diese Folge Armutszeugnis jetzt erst hochgeladen ist. Wir hatten die Folge bereits vor der Bundestagswahl aufgenommen, haben uns aber im Nachhinein dazu entschieden, sie erst nach der Wahl zu senden. Denn wir sind, der Podcast erscheint ja unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung, vor Wahlen zu besonderer politischer Zurückhaltung verpflichtet. Wir haben die Aufnahme fürs komfortablere Hören dann nochmal ein bisschen bearbeitet, aber es kann schon sein, dass ihr an der einen oder anderen Stelle über Formulierungen stolpert, die so klingen, als seien wir noch vor der Wahl. Zum Beispiel war die FDP noch ab und an eine Erwähnung wert, aber die ist ja nun erstmal Parlamentsgeschichte. Lasst euch beim Hören also nicht verwirren. Im Zentrum stand und steht die Frage, was uns nach der Wahl klima- und verteilungspolitisch erwartet, und das wird sich dann erst nach und nach jetzt zeigen. Und dass ich diesen kleinen Prolog jetzt einsprechen muss, das gibt mir auch die Möglichkeit, auf eine noch wirklich wichtige Studie hinzuweisen, auf die mich erst kürzlich ein Kollege aufmerksam gemacht hat. Also, schaut auf jeden Fall aufmerksam in die Shownotes und jetzt viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo alle, die ihr da gerade uns zuhört. Hallo Eva.
Hallo Sabine.
Wir befinden uns immer noch im Wahlkampf. Das sind jetzt ziemlich genau 2 Wochen vor der Bundestagswahl. Und wir hatten ja bei der letzten Folge, glaube ich, gesagt, das wird ein Wirtschaftswahlkampf werden. Und wir sehen uns jetzt aber eigentlich gar nicht mehr so sehr in einem Wirtschaftswahlkampf, sondern in einem Migrationswahlkampf.
Das stimmt, ja.
Damit ist allerdings auch ziemlich erfolgreich die soziale Frage so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, also von welcher Partei was zu erwarten ist. Aber auch dazu verweise ich auf die letzte Folge. Da haben wir das ein bisschen auseinandergeklamüsert. Was aber auch, und ich würde mal sagen sogar noch viel mehr in den Hintergrund gerückt ist, ist die Klimafrage. Ja, und wenn Klima derzeit thematisiert wird, dann eigentlich entweder als Angriff auf die Grünen, als Ideologiekram und vor allem aber, zumindest jetzt meiner Wahrnehmung nach, eher so, wo man überall irgendwelche Stellschrauben wieder zurückdrehen könnte oder irgendwelche Regeln vielleicht doch aussetzen könnte, die den Klimaschutz gewährleisten würden. Klimaschutz, so hat man derzeit so ein bisschen den Eindruck, können wir uns eigentlich angesichts der Lage der deutschen Wirtschaft gar nicht leisten. Und darum soll es heute gehen in dieser Folge. Wir wollen darüber reden, was wird uns denn in Sachen Klimapolitik eigentlich erwarten? Wer soll das bezahlen, wenn wir eine unionsgeführte Regierung haben werden? Und wie spielt das Ganze mit dem Rechtsruck zusammen, also auch mit der gesellschaftlichen Polarisierung? Eva, du hast einiges dazu mitgebracht, aber bevor du loslegst, wollte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Stand der Dinge durchgeben. Ich habe letzten Wochenende das ND gelesen und dort war ein sehr nettes Interview mit Sven Plöger. Sven Plöger ist der, so und jetzt...
Der Wettermann.
Ja, der Wettermann, danke. Ich kann nämlich dieses Wort nicht aussprechen. Meteorologe. Genau. Wettermann ist viel besser. Sven Plöger ist der Wettermann vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der macht ja derzeit sehr viel, auch Dokumentation zum Thema Klima, Klimawandel. Und da stand auch nochmal drin, wurde auch nochmal erinnert, in Paris wurde ja vor 10 Jahren von der UN-Klimakonferenz das 1,5-Grad-Ziel vereinbart. Was ist das 1,5-Grad-Ziel? Das bedeutet, dass die Erde sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen darf, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter. Und im letzten Jahr waren wir schon bei 1,6 Grad. Also wir, da meine ich jetzt quasi tatsächlich die globale, die Menschheit. Ne? Und da ist Sven Plöger dann gefragt worden, schaffen wir das jetzt überhaupt noch angesichts dessen, dass wir eigentlich nicht mehr als 1,5 Grad wärmer hätten werden dürfen, also die Erde. Und dann hat er geantwortet, naja, wenn wir so weitermachen wie bisher, also die Menschheit sozusagen, ja, dann wird es wahrscheinlich auf 2,7 Grad hochgehen und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen sogar, dass sie das dann bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung der Erde von 3 bis 4 Grad zu erwarten wäre. Jetzt sind es so abstrakte Zahlen, da ist natürlich dann auch gefragt worden, ja, was bedeutet denn das für die Erde, wie würde es aussehen dann hier, und da hat er tatsächlich gesagt, dazu möchte ich nichts sagen, weil da kann er nur sagen, Apokalypse. Und mit dem Apokalypse-Gedanken ist es so psychologisch so, ne, Katastrophismus schalten die Leute total ab. Ja, so nach dem Motto, ja, dann ist eh alles egal, nach mir die Sintflut. Ne. Er hat aber dann trotzdem ein paar Sachen dazu gesagt, aber da verweise ich jetzt auf die Lektüre selbst, auf das Interview. Und was ich aber nochmal einen wichtigen Punkt finde, hier zu sagen, er meinte schon, dass sehr viele Regionen der Erde gar nicht mehr bewohnbar wären. Und dann spricht er einen Punkt an, der auch mit, was ich eingangs gesagt habe, diesen Migrationswahlkampf, ne, der Klimawandel, so sagt er, führt dazu, dass es auf der Welt deutlich enger wird. Und wir sehen ja schon jetzt, dass es immer Zank gibt, wenn jemand von woanders dorthin kommt, wo schon jemand ist. Das heißt, die Migrationsfrage hängt da eng miteinander zusammen und paradoxerweise sind es oft die, die Migration gegenüber feindlich eingestellt sind. Oftmals gibt es Überschneidungen zu genau denen, die dann eben auch den Klimawandel hinterfragen. Insofern ist es wichtig, dass wir als gesamte Menschheit die Erde irgendwie für alle bewohnbar halten und dass da was passiert und dass das im Moment also von einigen Teilen skeptisch beäugt wird. Diese Klimapolitik liegt möglicherweise auch daran, dass die Leute nicht mitgenommen werden. Eva, deshalb steigen wir jetzt ein mit der Frage, wie würde denn eine unionsgeführte Regierung die Leute in Sachen Klimaschutz mitnehmen?
Naja, was man im Moment sieht, ist, dass Herr Merz zum Beispiel versucht, die Leute vor allem auf dem Populismus-Ticket mitzunehmen und sozusagen in der Aversion gegen eine Klimapolitik, weil der tourt ja durch die Gegend und sagt solche Dinge wie Windräder seien hässlich und das Heizungsgesetz der Ampel, das will er wieder abschaffen und er will auch wieder zurück zur Atomkraft. Wenn man dann ins Wahlprogramm guckt, dann mildert sich das teilweise so ein bisschen ab. Aber es ist klar, es wird vor allem Bashing gegen die Klimapolitik und vor allem der Klimapolitik der Ampel betrieben. Und was die Union ganz zentral immer wieder betont, ist, dass sie in der Klimapolitik mehr den Markt walten lassen will. Und zwar ganz gezielt an dem Beispiel Emissionshandel. Und das habe ich mir nämlich genauer angeguckt. Was ist eigentlich der Emissionshandel und was bedeutet der? Sowohl klimapolitisch, also was kann der uns bringen, was hat er bisher schon gebracht, aber auch verteilungspolitisch. Ne? Also wer bezahlt dann eigentlich wie, wenn wir nur auf dieses Marktinstrument oder fast ausschließlich darauf setzen würden, weil die Union eben auch ganz klar sagt, sie wollen das Ordnungsrecht, das heißt also Gesetze und Verbote, das wollen sie quasi zurückdrängen oder das sagen sie nicht so stark wie die FDP, die ist da noch viel radikaler, aber es klingt schon immer durch. Ne? Also der Markt soll es halt eigentlich richten, weil der ist ja angeblich der effizienteste Mechanismus, um solchen Problemen auch irgendwie zu begegnen.
Und wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, Emissionshandel erklären wir ja noch, aber ist es denn wirklich so, dass die Leute tatsächlich, also wie ich das jetzt auch eingangs ein bisschen angedeutet habe, keinen Klimaschutz wollen? Kannst du das bestätigen?
Nee, das kann ich so nicht bestätigen. Also das ist wirklich sehr interessant. Es gibt ja viele Studien und Umfragen dazu. Und wenn man sich das aber ein bisschen genauer anguckt, ich habe mir das am Beispiel einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung mal angeschaut. Die ist zwar schon ein bisschen älter, also die war vom Dezember 23, aber die ist interessant, weil sie mehrere Jahre vergleicht und die Leute immer wieder das Gleiche gefragt hat. Dann kann man feststellen, die Leute wollen sehr wohl Klimaschutz und sie machen sich große Sorgen um den Klimawandel, aber sie wollen ihn nicht so, wie er gerade eingetütet wird. Und da will ich jetzt nur mal ganz kurz was zu sagen. Also eine überwältigende Zahl von Personen sagt, sie machen sich Sorgen, also fast 90% sind wegen des Klimawandels sehr besorgt. Aber es machen sich auch über die Jahre immer mehr Leute Sorgen, dass die Energiewende zum Beispiel den Wohlstand gefährdet oder dass die Verkehrswende zum Jobkiller wird. Das befürchten übrigens auch mehr Leute, die auf dem Land wohnen. Ist ja auch kein Wunder, ne? Weil da der ÖPNV längst nicht so gut ausgebaut ist. Und es gibt, das fand ich auch sehr interessant, ein großes Bewusstsein für Spaltungen und soziale Ungerechtigkeiten. Denn knapp die Hälfte der Menschen hält die Umsetzung der Energiewende für ungerecht. Und rund die Hälfte fand übrigens schon damals, also die Umfrage ist ja von 2023 die letzte, den CO2-Preis, über den wir heute hier ein bisschen ausführlicher sprechen, die fand den schon damals ungerecht. Ja? Also CO2-Preis ist halt mit dem Emissionshandel verknüpft, da gehen wir noch drauf ein. Und das finde ich ziemlich interessant, weil klar ist, die Leute können ziemlich gut unterscheiden, ja. Also Klimaschutz ja, weil man macht sich Sorgen, aber nicht so, wie es läuft. Und noch, sage ich mal, ein krasseres Urteil schon zur damaligen Zeit ist eigentlich, dass nur ein Drittel überhaupt den CO2-Preis für ein wirksames Instrument hält, um vernünftig Klimaschutz zu betreiben, ja.
kann man sich natürlich fragen, okay, wissen die Leute überhaupt, wie das so im Detail alles funktioniert? Aber es gibt keine große Zustimmung zu diesem Emissionshandel. Und stattdessen gibt es sehr viel Klarheit, was so einen notwendigen sozialen Ausgleich angeht. Also da ist ja immer das Klimageld im Gespräch und Klimageld vielleicht hier nur ganz kurz angetippt. Also sozusagen ein Mechanismus, wo Leute Geld vom Staat auch zurückbekommen würden. Wie das funktioniert, da würden wir auch später nochmal drauf eingehen. Und da sagen sehr viele Leute, nämlich mehr Menschen, sind dafür, dass dieses Klimageld dann auch einkommensabhängig zurückverteilt würde. Also, dass die wenig haben, davon auch mehr bekämen. Und nicht pauschal pro Kopf, was auch so eine Idee ist, die im Raum rumgeistert. Und was ich auch noch sehr interessant fand, wenn man dann auf die Zahlen der Umfrage von 2022 guckt, da hatte die Ampel so ungefähr ein Jahr gerade hinter sich. Da haben schon 2/3 der Leute gesagt, ich glaube sowieso nicht, dass das Klimageld kommt. Mhm. Ja. Und genauso ist es halt gekommen. Also die Ampel hat das Projekt ja versenkt, also vor allem die FDP hat es versenkt. Mhm. Und was ist ein guter Ansatzpunkt, dass wir uns klar machen, lasst uns nicht verrückt machen. Es ist nicht so, dass die Leute alle irgendwie keinen Klimaschutz wollen, aber wir müssen darüber reden, wie er
gemacht wird. Ja. Also ich habe ja gestern mir dieses Kanzlerduell gegeben, also die Debatte zwischen Olaf Scholz und Fritze Merz, wie Scholz immer sagt. Und da war natürlich das Klimageld auch Thema und da hat Scholz gesagt, das kommt, das wird kommen. Es war einfach nur irgendwie schwierig, die ganzen bürokratischen Hinterbau da zu regeln, aber das wird jetzt kommen. Und Merz hatte den Eindruck erweckt, dass das, wenn er jetzt Kanzler werden würde, auch ausgezahlt werden würde und dass der soziale Ausgleich bezüglich der Klimapolitik auch mit einer unionsgeführten Regierung absolut gewährleistet sei.
Naja, ich meine.
Müssen Sie natürlich jetzt auch sagen, ne?
Müssen Sie auch sagen. Ich bin halt skeptisch, weil wir es ja in 4 Jahren oder ja, knapp 4 Jahren Ampelpolitik nicht bekommen haben, obwohl damals schon die Zeit drängend war, was zu machen. Hm. Und jetzt wird es noch viel drängender, weil der große Bruch und der große Preiseinstieg, was die CO2-Preise angeht, der erwartet uns halt im Jahr 2027. Da kann man jetzt vielleicht sagen, das ist ja noch irgendwie ein bisschen hin. Mhm. Aber schon im Jahr 2026 wird es so ein bestimmtes Übergangssystem geben. Und ab 2027 wird dieser Emissionshandel, der sich dann über den Markt bestimmt, nämlich auf 2 wichtige Sektoren ausgeweitet und in das europäische System eingemeindet. Und das sind eben der Verkehrssektor und der Gebäudesektor, also wie wir heizen, ne? Wärmeversorgung in Gebäuden. Und dass das dann in dieses europäische System überführt wird, wird massive Preissprünge nach oben zur Folge haben. Und wenn man sich das irgendwie überlegt, dann weiß man auch und weiß, wie lange politische Prozesse brauchen, dann weiß man, dass es allerdings höchste Zeit ist, jetzt wirklich so ein Klimageld einzuführen. Mhm. Und
aber warte mal kurz, gehen wir mal kurz zurück. Mhm. Dieser Emissionshandel und Europa und 2027, was passiert da genau?
Ja, genau. Also Emissionshandel und wie das dann 2027 sich verändert, da gehe ich nochmal drauf ein. Aber was mir jetzt nochmal wichtig wäre, einen kurzen Blick darauf zu werfen, wie der Klimaschutz oder die Klimafrage eben mit einem Rechtsruck, einem potenziellen zusammenhängt. Und es gibt eben einige oder viele Wissenschaftler, die sagen, Klimapolitik, ne, das ist ein Triggerpunkt. Also das wird gerne von Akteuren oder auch Medien genutzt, um halt so eine weitere Polarisierung oder Spaltung in die Gesellschaft zu treiben und das irgendwie sehr gezielt auch politisch einzusetzen, um gegen Klimapolitik eben stumpf zu machen, sage ich mal. Weil das eben so gut funktioniert, weil das bei den Leuten so gut anknüpft, ne? Und es gibt auch diese große Leipziger Mitte-Studie, die ja alle 2 Jahre sich sehr ausführlich anguckt, wie so die autoritären und auch rechten Einstellungen in der Gesellschaft, wie es darum bestellt ist. Und da möchte ich mal einen Satz zitieren. Die sagen nämlich 2023, über Klimapolitik sind Personen bis weit in die Mitte offenkundig durch Populismus erreichbar und lassen sich über völkisch autoritär rebellische Angebote bis zum Rechtsextremismus und der Billigung von politischer Gewalt verführen. Und das fand ich ziemlich eindrucksvoll, dass die das so klar benennen. Und wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird einem ja auch klar, ne, Klimapolitik, das ist ein Thema, was die Leute restlos auf die Bäume treiben kann. Da braucht es überhaupt nicht viel zu. Wir erinnern uns an diese Heizungsgesetzdebatte.
Wonach ja auch die AfD-Stimmanteil sehr stark gestiegen ist nach diesem Heizungsgesetz.
Genau. Und wo ja auch eine ganz gezielte Medienkampagne von der Bild-Zeitung unter anderem dagegen gefahren wurde. Und Von daher ist es, glaube ich, immer ein Problem, wenn man sieht, wie auch gerade wieder Politik gemacht wird gegen Klimapolitik und vor allem auch gegen so eine angebliche grüne Verbotspolitik, die jetzt für alles irgendwie verantwortlich gemacht wird. Ne? Also selbst bis hin zur der Wirtschaftsflaute, die wir erleben. Da sagt die CDU ja, das hat damit zu tun, dass die Grünen so eine ideologiegesteuerte Klimapolitik getrieben hätten. Und der Soziologe Dennis Eversberg, der sagt, dass dieser Backlash-Diskurs, dass der so gut von Medien und anderen Akteuren eben bespielt werden kann, das liegt eben auch an dem weit verbreiteten Eindruck, die ökologische Klasse sei abgehoben. Und wenn man darüber nachdenkt, dann finde ich, merkt man selber, wenn man so Alltagsbeobachtungen anstellt, dass das total stimmt. Ne? Also ich meine, wenn wir über Klimapolitik reden, finde ich, sind so die öffentlichen Diskurse vor allem davon geprägt, dass entweder Leute es sich leisten können, auf Fleisch zu verzichten oder einen Bioladen einzukaufen oder sie können sich ein E-Auto kaufen oder sie machen sich Solarpaneele aufs Dach. Aber über wen reden wir da? Ne? Das sind Leute, die mindestens zur gehobenen Mittelschicht gehören, wenn die sich ein E-Auto für, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 oder noch mehr Geld kaufen. Oder es ist irgendwie das Bild von den EigentümerInnen, die dann irgendwie vor allem agieren können und ihr Haus umrüsten können. Und da geht es ja überhaupt nicht um die Leute, die wenig Geld in der Tasche haben. Oder auch die Leute, die zur Miete wohnen und die einfach den VermieterInnen wie ausgeliefert sind. Ne? Und genau über diese Leute wird nämlich viel zu wenig gesprochen. Und stattdessen gibt es immer dieses, ich sag mal ja, dieses auf Mittelklasse getrimmte Vorbild, wie man denn Klimapolitik zu machen hätte. Und es ist ja auch immer so eine Anrufung zu hören in den öffentlichen Diskursen. Ne? Wir als Menschheit müssen jetzt irgendwie die Menschheitsaufgabe des Klimawandels bewältigen, weil alle Fakten und Wissenschaftler sagen eben, dass das so und so schlimm ist. Ist es auch, aber das Problem ist, damit erreichst du die Leute nicht. Ne? Also, oder du erreichst die Leute nicht, für die die Frage nach Klimapolitik auch vor allen Dingen eine Frage ist, wie viel teurer wird es denn eigentlich für mich? Denn eigentlich kann ich mir mein Leben jetzt schon gar nicht leisten. Ne? Da haben wir ja auch in den letzten Folgen viel drüber gesprochen, die Frage, wie teuer ist das Leben hier eigentlich für viele Menschen schon geworden? Ja, also Inflation ist immer noch ein Problem für viele und jetzt mit dem neuen Jahr sind auch Krankenkassenbeiträge gestiegen. Die Pflegesätze für die Betreuung im Heim sind um 300 Euro nochmal nach oben gegangen und ich hatte jetzt gehört, durchschnittlich muss man 3.000 Euro da selber als Eigenanteil hinlegen monatlich. Also irre Summen. Und das Problem ist halt, kaum jemand redet über diese materielle Basis des Klimaschutzes. Und von daher ist die Klimapolitik, wenn man sie so angeht, einfach ein Politikfeld, was ein enormes Sorgepotenzial bereithält und auch ein enormes Verhetzungspotenzial, ne? Weil damit sehr gut Stimmung gemacht werden kann.
Wobei ich da auch denke, das hat unter anderem sicherlich auch was damit zu tun, dass bei den Grünen, so wie du sagst, die, ich sage jetzt mal, soziale Frage nicht so richtig ganz oben ist, ne? Und dass, wie du jetzt ja auch nochmal selber gesagt hast, die Grünen dazu tendieren, aus dem Blick zu verlieren, dass sie eben nicht nur für ihre Klientel sprechen kann. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass zugleich damit noch ein bestimmter Habitus einhergeht bei den Grünen. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt die Partei, sondern das Milieu der Grünen oder das grüne Milieu. Und das hat was zu tun mit, da ist irgendwie so der Bildungshintergrund tendenziell eher akademisch. Dann hat man irgendwie so das Gefühl, sie fühlen sich dann auch so ein bisschen als auf der richtigen Seite, die besseren Menschen zu sein. Und diese Kombination, sich selbst besser zu stellen auf so einer moralischen Ebene, zusammen damit, dass eben die, die sich nicht leisten können, komplett ausgeblendet sind, macht, glaube ich, diese ungute Mischung aus, ne? Weil das dann auch was damit zu tun hat mit das Minderwertigkeitsgefühlen vielleicht auf der anderen Seite. Ich meine, es gibt vielleicht Leute, die wirklich sehr wenig Geld haben und das machen wollen würden, aber es gar nicht können und. Also ich glaube, da spielt noch sehr viel mehr mit rein und auch der Umstand, dass zum Beispiel die Linke ein Programm hat, was von entsprechenden Umweltverbänden als das Beste in Sachen Klimapolitik tatsächlich im Vergleich mit allen anderen Programmen dargestellt wird. Und die Linke auch diejenige ist, die auch laut Bewertung von neutralen Wirtschaftsinstituten diejenige ist, die am meisten für die Ärmeren und die Geringverdiener tun wollen würde. Also die das genau zusammenbringt, Klimapolitik aber eben alle mitnehmen möchte, damit auch nicht punktet. Und also zumindest jetzt in den Umfragen müsste die dann eigentlich ganz, ganz viel mehr Stimmen haben, als sie jetzt hat, obwohl sie ja zunimmt. Deshalb glaube ich, gehört da noch mehr dazu, als das, dass man irgendwie nur die Geringverdiener damit nicht mitnimmt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Da müsste man jetzt auch noch mal ganz tief in die Psychologiekiste greifen und in all das, was wir schon bei dem Thema Macht sparen rechts mal diskutiert haben mit dem Nationalismus, der da sehr tief sitzt, also die Ideologie des Nationalismus und. Aber das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass da, glaube ich, noch mehr dazu gehört, als nur die soziale Frage wird da bei den Grünen nicht mitbedacht.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den du machst, ne? Die ganze Frage von Habitus und wie das irgendwie auch gelebt wird. Was ist dann sozusagen Gegnern einer Klimapolitik, also ich sage jetzt mal Gegnern, die das ganz massiv politisch wirklich pushen, total einfach macht, da auch reinzugrätschen.
Total, ja, absolut. Gut, aber gehen wir zur Kernfrage dieser Folge, nämlich was wird uns jetzt erwarten oder was würde uns von einer unionsgeführten Regierung, was hätten wir da zu erwarten in Sachen Klimaschutz, Eva?
Ja, also man kann zusammenfassend schon mal sagen, das ist insgesamt eine Rolle rückwärts, die uns da erwartet in vielen Bereichen der Klimapolitik. Und ich würde gerne kurz ein paar Dinge antippen, bevor ich dann näher auf den Emissionshandel eingehe. Also klar, die Union sagt schon, sie stehen zu den Pariser Klimazielen, dass man die Erderwärmung auf maximal 2, besser 1,5 Grad begrenzen sollte. Ich sage mal Klammer auf, sofern das überhaupt noch möglich ist, ne? Klammer zu. Aber, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Wahlprogramm, sie sagen eben auch, wir verbinden dieses Ziel unbedingt mit dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und der Notwendigkeit der sozialen Tragfähigkeit. Und weiter heißt es dann, die Ampel hat in 3 Jahren mit ihrem ideologischen und planwirtschaftlichen Ansatz gezeigt, wie es nicht geht. Deutschland erlebt eine tiefgreifende Deindustrialisierung. Na, und das ist also der Sound. Sabine rollt schon mit den Augen.
Ich kann es nicht mehr hören. Diese berühmte Deindustrialisierungsthese.
Ja, und auch hier, wie wir es an anderen Stellen in den anderen Folgen des Podcasts oft gesagt haben, ne, Wettbewerbsfähigkeit wird halt über alles gestellt. Und man merkt auch an vielen anderen Stellen, dass dann sehr viel appelliert wird an, wir brauchen nicht mehr Gesetze, also Ordnungsrecht oder so, sondern die Menschen sollen auf dem freien Markt agieren und es gibt den Appell an die Eigenverantwortung und auch an das liberale Freiheitsverständnis, natürlich auch bei der Union. Ne? Ich fasse es immer gerne zusammen als, quatsch mir nicht rein in meine Freiheit, egal wo, egal wie asozial es auch sein mag. Ne? Das ist sozusagen das Framing der Union, wenn man auf die Klimapolitik guckt. Und was uns also erwartet, ist zum Beispiel, dass das Verbrennerverbot für Autos auf EU-Ebene zurückgenommen werden soll. Ab 2035 dürfen ja neu zugelassene Autos in der Europäischen Union kein CO2 mehr ausstoßen. Da will man also ran. Das Heizungsgesetz, ne, das hatte ich schon erwähnt, das soll eben abgeschafft werden. Wobei natürlich da auch sich Leute fragen, wie soll das bitteschön gehen? Also wir haben gesetzlich verankerte Klimaschutzziele und man kann jetzt nicht einfach irgendwie alles über den Haufen werfen. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass sie das Förderprogramm für den Heizungsaustausch sehr deutlich runterdimmt. Und das ist jetzt, hat doch ein relativ großes Volumen. Ich würde sagen, das ist immer noch nicht ausreichend für die Leute, die wenig Geld haben und trotzdem vielleicht in einem Eigenheim wohnen. Aber es ist ein Anfang gewesen und wäre natürlich ein großes Problem, wenn die Union da irgendwie rangeht. Na gut, und ansonsten sagen sie halt, ne, sie wollen zurück zur Atomkraft und ein Buzzword, was immer wieder so kommt an vielen Stellen, ist die sogenannte Technologieoffenheit. Das ist ja immer gerne so ein Wort, was benutzt wird, ja, ich sag mal so, für Technologien, die entweder noch nicht ausgereift sind oder gefährlich oder viel zu teuer oder alles zusammen. Also halt Atomkraft, aber auch zum Beispiel die unterirdische Speicherung von CO2, ne, dieses CCS, Carbon Capture and Storage. Das ist auch was, worauf sie ihre Hoffnung setzen, eine Technologie, die lange noch nicht ausgereift ist. Ja, und dann ist eben der große Punkt der CO2-Bepreisung bzw. des Emissionshandels im Wahlprogramm zu finden. Und da möchte ich jetzt auch nochmal ein oder zwei Sätze zitieren. Da heißt es nämlich, der Emissionshandel kann mehr. Richtig umgesetzt ist er als marktwirtschaftliches Instrument in der Lage, die Emissionsmenge effizient zu begrenzen und das Klima bestmöglich zu schützen. Die CO2-Bepreisung bauen wir im Instrumentenmix zum Leitinstrument aus und geben deren Einnahmen an Verbraucher und Wirtschaft zurück. Der Markt soll darüber entscheiden, wo und wie Emissionen vermieden werden. Das ist unser Weg. CO2 einsparen, wo es am effizientesten ist. Ne?
Amen.
Amen. Also klare Absage an Ordnungspolitik und auch an förderpolitische Maßnahmen. Der Markt soll es machen.
Und klare Ansage mal wieder an diese Religion, der Markt. Mit einem eigenständigen Leben begabtes Subjekt, was es richten soll, weil es der Markt viel effizienter ist. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben vor ein paar Jahren. Fürs ND, da ging es darum, dass ich mit diesem Markt gerne mal ein Bier trinken gehen wollen würde, weil er angeblich laut Börsennachrichten krankt. Und dachte ich, dann muss ich den wohl mal trösten gehen, den Markt. Ne? Aber gut, der Markt soll also entscheiden, wie das am effizientesten ist. Und was, Eva, ist eigentlich jetzt genau dieser Markt? Was ist ein CO2-Preis? Was ist der Emissionshandel? Erklär mal alles bitte.
Ja, da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist jetzt sozusagen der Deep Dive in die CO2-Bepreisung bzw. in den Emissionshandel. Also das meint ganz grundsätzlich, man gibt dem CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen wie zum Beispiel auch Methan einen Preis für die Benutzung, ne? Und damit für die Verschmutzung letztendlich, ja, der gezahlt werden muss. Und dadurch sollen Produkte und Produktionsprozesse eben teurer werden. Und so will man dafür sorgen, dass nach und nach dann eben auf diese CO2-Emissionen verzichtet wird, ne, indem die Industrie Produktionsprozesse umstellt.
Lass uns mal ein Beispiel machen. Angenommen, ich bin Unternehmerin, ich bin Eigentümerin eines Stahlwerks, ja, und die Art und Weise, wie ich diesen Stahl produziere, stößt unglaublich viel CO2 aus und deshalb muss ich den Stahl nicht für, ich sage jetzt mal, 100 Euro die Tonne, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal irgendwelche Größenordnungen, die hinten und vorne nicht stimmen, egal, 100 Euro die Tonne, sondern ich muss jetzt noch einen CO2-Preis draufschlagen, wäre dann 110 Euro die Tonne. Und meine Konkurrentin zum Beispiel, die hat schon einen sogenannten grünen Stahl und macht das umweltfreundlich und die darf dann 100 Euro nur verlangen und muss keinen CO2-Preis draufschlagen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau.
Aber jetzt könnte ich doch theoretisch, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt leider diese CO2-Zertifikate kaufen, weil ich immer noch eine schmutzige Produktion habe, wenn das so ist, ne, dann könnte ich doch sagen, na, dann spare ich halt an was anderem, zum Beispiel an den Löhnen oder ich lasse die Leute länger arbeiten oder was weiß ich, weil das kommt mich immer noch viel günstiger, als eine neue Maschine zu kaufen, die grünen Stahl produziert.
Ja, aber das kannst du nicht gegenrechnen, weil das so immens teuer ist. Okay. An der Menge, die sozusagen in Stahlwerken emittiert wird, an CO2.
Also die Idee ist, man macht einfach die Produktion mit, die quasi viele Emissionen ausstößt, so teuer, dass der Anreiz verloren geht.
Genau, man internalisiert eben diese Verschmutzungskosten, ne, die vorher in der Produktion nicht eingepreist waren. Die müssen jetzt mitbezahlt werden, so könnte man das auch sagen.
Ist jetzt nicht so doof.
Ja, grundsätzlich, glaube ich, kann man das denken, weil wir haben ja, also in der Umweltbewegung gab es ja viel die Kritik, ne? Alles, was an Verschmutzung stattfindet, wird irgendwie nie eingepreist. Aber dieser Marktmechanismus hat halt doch Tücken. Und da würde ich jetzt mal auf so ein paar zu sprechen kommen. Also vielleicht nochmal Emissionshandel. Gucke ich jetzt eben auf den Emissionshandel auf der EU, ja? Das ist eben ein Mechanismus, wo man schon auch sagen muss, es ist erstmal kein reiner Marktmechanismus. Am Anfang steht ja sozusagen die politische Entscheidung, okay, wir setzen fest per Gesetz, welche Höchstmenge an CO2 ausgestoßen werden darf und die hinterlegen wir mit Zertifikaten. Das ist ja eine politische Entscheidung. Aber danach kommt dann der Marktmechanismus ins Spiel. Der Preis für diese Tonne CO2, der wird dann über Auktionen an Märkten ermittelt. Also die Unternehmen können das dann auch handeln. Also wenn ich als Unternehmen mehr verschmutzen will, als mir eigentlich zusteht, dann muss ich eben nochmal weitere Zertifikate dazu kaufen von anderen Unternehmen, die vielleicht schon klimagünstiger produzieren. Und es ist auch so, wenn man sich weigert, jetzt zum Beispiel diese Zertifikate zu kaufen, dann gibt es eben auch Strafen, die man dann zahlen müsste. Allerdings sind die jetzt nicht ausreichend hoch, würde ich sagen. Und in der EU ist es eben so, dass so ein Emissionshandelssystem seit 2005 greift und das ist das sogenannte ETS 1, Emissions Trading System 1 und das umfasst eben die Industrie, da haben wir schon gesprochen, Stahlwerke, Zementwerke auch und so weiter, die Energieerzeugung und mittlerweile auch die innereuropäische Luftfahrt und damit umfasst dieses System in der EU ungefähr rund 40% der gesamten Treibhausgasmengen, die so in die Atmosphäre entweichen, ne? Und wenn man jetzt eine vorläufige Bilanz dieses Systems zieht, das ja schon seit 2005 wirkt, dann kann man sich ja angucken, okay, was hat das eigentlich mittlerweile gebracht? Kann man festhalten, ja, der Emissionshandel hat dafür gesorgt, dass die Emissionen in diesen beteiligten Anlagen, ja, die da irgendwie unter diesem ETS-1 laufen, dass die gesunken sind. Und zwar zwischen 2005 und 2023 sind die in der EU um 48% gesunken und in Deutschland um 44% gesunken. Ne? Kann man sagen, okay, wirkt irgendwie. Würde ich auch nicht abstreiten, aber als großes Bild muss man einfach sich klar machen, es wirkt viel zu langsam. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Klimaschutzziele sind und das Etappenziel 2030, wo 65% der CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 gemindert sein sollen und 2045 sollen wir bei netto null sein, also gar kein CO2 mehr ausstoßen. Wenn man sich das anguckt, dann ist klar, der Abbaupfad, der müsste sie jetzt quasi nochmal so verdoppeln, ne? Die Geschwindigkeit, wenn man jetzt wie weiter auf diesem Pfad voranschreitet. Und das ist natürlich ein Problem, weil irgendwie allen klar ist, okay, so schnell wird es jetzt irgendwie auch nicht gehen, ne? Und das heißt also, es ist zu langsam und noch dazu muss man sich klar machen, es ist nicht nur der Emissionshandel der EU, der zu diesen CO2-Reduzierungen beiträgt, ne? Denn wir reden hier nicht nur über irgendwie diesen Marktmechanismus, sondern da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, ne? Also wenn eine Wirtschaft schrumpft, dann gehen Emissionen natürlich auch zurück.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist doch jetzt genau in den letzten 2 Jahren für Deutschland auch gesagt worden, ne? Dass genau. Der CO2-Ausstoß wegen der sogenannten schwächelnden Wirtschaft, das ist doch eine super Idee. Also ich meine damit, wenn die Wirtschaft schrumpft, das gibt ja jetzt nicht umsonst Diskussion, dass man über ein Degrowth-Economy nachdenken muss. Aber gut, das führt jetzt zu weit, darüber wollten wir auch nochmal eine Folge machen. Ne? Aber
ja, dann hast du es halt wieder bei Disaster, not by Design.
Genau, also dann ist es unbeabsichtigt Katastrophenszenario und dann sollte man immer noch mal dran erinnern, dieses unaufhörliche Wirtschaftswachstum ist ein Problem. Also das ist zum Beispiel auch das, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Eva, aber Birgit Mahnkopf hat neulich bei Thilo Jung längere Zeit, ist sie da interviewt worden und dann fand ich das total nett und spannend und auch lustig, dass sie sich so geärgert hat über eine Veranstaltung, ich glaube, das war hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, mit dem Titel Grüner Kapitalismus. Da hat sie gesagt, das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt keinen grünen Kapitalismus. Das kann man gar nicht so nennen. Ne? Und das ist eben, die Begründung ist eben etwas, was unaufhörlich wachsen soll, kann niemals nachhaltig sein. Ne? Und das sieht man ja jetzt. Ne? Aber ich trotzdem, also wenn man jetzt diese CO2-Menge, die man ausstoßen darf, stärker begrenzen würde, dann müsste es doch theoretisch schneller gehen.
Genau, dann müsste es schneller gehen. Aber ich will noch mal kurz zurück, weil wir ja hier über so die Marktapologeten sprechen in der Union und der FDP und so weiter. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass natürlich diese Emissionsminderungen, die haben ganz viel auch mit Ordnungsrecht zu tun. Das muss man sich halt klar machen. Ne? Wir haben in Deutschland den Kohleausstieg beschlossen. Im Jahr 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Und wir haben natürlich auf dem Weg dahin, weil das eben beschlossen ist, gibt es jetzt sozusagen schon Planungssicherheit für die Unternehmen, ne? Und es sind auch schon Kohlekraftwerke stillgelegt worden. Das heißt, darüber kommen natürlich auch Emissionsminderungen. Und das geht aber auf Ordnungsrecht, auf Gesetze zurück. Und ein ganz wichtiger anderer Grund ist natürlich der ja doch sehr gut laufende Ausbau der erneuerbaren Energien. Ja, also vor allem von Solarenergie, Windenergie hängt immer noch ein bisschen hinterher, was die Ausbauziele angeht. Aber weil das so gut läuft, verdrängen ja die erneuerbaren Energien auch den Kohlestrom aus den Netzen. Und aber auch da ist es so, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, also das ist ein ordnungsrechtliches Projekt gewesen, ne? Also da hat man ja ganz klar gesagt, wir wollen das fördern. Da gab es das Erneuerbare Energiengesetz, unter anderem mit solchen Vorschriften, dass die Netzbetreiber diese erneuerbaren Energieanlagen vorrangig anschließen müssen, den Strom auch irgendwie vorrangig einspeisen müssen. Dann gab es auch Marktprämien und Einspeisevergütung. Also man hat das richtig gefördert, ne? Und zwar per Gesetz. Und von daher ist es eh schon eine Augenwischerei zu sagen, hier, das sind alles nur Segnungen des Marktwirkens. Ne? Der Emissionshandel führt nur zu diesen Minderungen.
Jetzt darf ich mal ganz kurz noch hier eingreifen, weil ich finde es super spannend, dass du das jetzt nochmal so erwähnt hast, wo eigentlich auch der Rückgang der Emissionen herkommt. Weil es gibt ja diese Bürokratieabbau zurzeit Gerede ständig. Ne? Also Bürokratieabbau ist ja irgendwie fast das Allerwichtigste nach Migration natürlich. Und da finde ich beachtlich, dass sie überhaupt kein Problem haben, einen mega aufwendigen Emissionshandel auf die Beine zu stellen, dessen Verwaltungsakt ich mir gar nicht ermessen möchte, was das alles nach sich zieht, um so ein CO2-Preissystem am Laufen zu halten. Verglichen mit Ordnungsrecht, was eigentlich bedeutet, der Staat hat erkannt, Kohlekraftwerke ist irgendwie nicht so gut, schließen wir. Punkt. Jetzt frage ich dich, ist das nicht ein absoluter Widerspruch? Also würden wir nicht eher dazu tendieren, dann im Sinne des Bürokratieabbaus das zu machen, was irgendwie offensichtlich ein bisschen effizienter ist, als so einen mühsamen künstlichen Markt auf die Beine zu stellen, der am Ende auch noch langsamer ist?
Also es geht ja nicht darum, dass nur ein Land anfängt, mit seinen Gesetzen auf nationalstaatlicher Ebene wie was zu verbieten oder was umzubauen, sondern du musst das ja im großen Rahmen machen, sonst bringt es ja nichts. Also sonst machen alle anderen um dich herum weiter. Es ist eben ein langer Weg gewesen, bis die EU diesen Emissionshandel aufgesetzt hat. Ne? Also eigentlich reicht der Weg sogar von Ende der 90er Jahre, Kyoto-Klimaprotokoll, bis es dann 2005 soweit war. Und es ist eben der Mechanismus, auf den sich sozusagen die EU geeinigt hat, und in anderen Weltregionen gibt es ja auch zum Teil CO2-Bepreisung, um eben gemeinsam so ein System steuern zu können. Ne? Also grenzüberschreitend dafür zu sorgen, wie kriegen wir CO2-Emissionen runter. Mhm. Und da ist man der Meinung gewesen, das funktioniert am besten über den Markt. Und wie man jetzt durchdeklinieren wollen würde, dass man alles nur über Ordnungspolitik und Verbote macht, das, also ich glaube, da ist viel, viel mehr machbar, und darum geht es ja auch, dass viele fordern, wir müssen viel mehr mit Gesetzen und Verboten auch das flankieren. Also ich kenne aus den Umweltverbänden jetzt eigentlich keine Stimme, die sagt, ETS 1 muss man abschaffen, im Gegenteil. Das hat ja auch Jahre gebraucht, das aufzubauen, aber es muss eben flankiert werden mit noch vielen anderen Maßnahmen, vor allem natürlich auch massiven Investitionen in den Ausbau von einer klimafreundlichen Wirtschaft, ne? Aber du hast recht, es ist natürlich ein System, was bestimmte bürokratische Erfordernisse mit sich bringt. Was aber, glaube ich, nochmal wichtig auch ist, sich anzugucken bei dem Emissionshandel und seinen Schwächen, ist, dass dieses Emissionshandelssystem ETS 1, dass das jahrelang eigentlich auch deswegen nicht ausreichend schnell und gut funktioniert hat, weil halt extrem großer Lobbydruck und politische Einflussnahme dafür gesorgt haben, dass diese Mengen der festgelegten Zertifikate viel zu groß waren, ja. Also Unmengen an Zertifikaten im Markt. Das heißt, der CO2-Preis, der dümpelte jahrelang bei rund 10 Euro die Tonne rum. Und da fängt halt kein Unternehmen an, irgendwie Produktionen umzustellen, ne? Und erst so ab Mitte, Ende 2020, also so 15 Jahre später, nachdem das System gestartet war, ne, lag dann der CO2-Preis bei rund 50 Euro die Tonne, und dann ist er auch mal zeitweise auf knapp 100 Euro die Tonne gestiegen im Februar 23, und jetzt ist er so bei ungefähr rund 80 Euro. Fairerweise muss man dazu sagen, dass dieses System halt nachgeschärft wurde und deswegen auch die Preise jetzt gestiegen sind, ne, weil man die Zertifikatemenge nach und nach begrenzt hat. Also
das,
den
was
Markt,
ich vorhin meinte, ne?
Genau.
Dass man das. Mm-hmm.
Man hat den Markt jetzt verknappt. Und ich finde aber, also
Entschuldigung, aber das bedeutet von der Logik her, ihr dürft, die Ansage ist, ich begrenze jetzt die Zertifikate, die mir das Recht geben, die Umwelt zu verschmutzen. Die begrenze ich, die mache ich jetzt sozusagen kleiner, bedeutet doch nichts anderes als eine Art von, ich verhindere, dass noch mehr Umwelt verschmutzt wird, also dass noch mehr CO2 ausgestoßen wird, richtig? Das ist doch im Grunde genommen auch nichts anderes wie eine politische Steuerung. Also
ja,
wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, auch eine Art von Verbot. Ich finde dieses Verbotswort immer so schwierig, weil das einerseits vom Framing her auch genau in diese ihr wollt immer nur alles verbieten Geschichte einwirkt. Und ich fände eigentlich ein Framing, wo man sagt, wir verabschieden uns zu unserer eigenen Sicherheit von bestimmten Technologien vom Framing her besser, weil wir haben ja auch bei vielen, in Anführungsstrichen, Verboten die Erfahrung gemacht, dass die ohne weiteres durchgehen, wenn man das als Sicherheitspolitik durchführt, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal was ganz, jetzt fällt mir gerade die Gurtpflicht an, ne? Die Menschen mussten irgendwann mal sagen, ja, mussten sich irgendwann mal anschnallen im Auto zu ihrer eigenen Sicherheit, ne? Und deshalb finde ich diesen Verbotsdiskurs da ein bisschen schwierig, weil man könnte nämlich auch beim Emissionshandel genauso sagen, ah, jetzt dürfen wir nicht mehr so viel Zertifikate kaufen. Das heißt dann nicht Verbot, ne, sondern das heißt dann, wir beschränken die Menge. Also das ist schon, weißt du, diese Sprache und dieser Diskurs, man merkt schon ganz genau, wie ideologisch das auch aufgeladen ist.
Mhm. Da würde ich dir recht geben. Ich würde aber sagen, okay, es gibt halt im Emissionshandel für die Firmen ja trotzdem noch die Möglichkeit, wenn sie sich nicht daran halten wollen, dann halten sie sich halt nicht daran, und dann wären zwar Strafzahlungen fällig, Aber wenn ich richtig informiert bin, sind die bei rund 100 Euro die Tonne. Und wenn ich dann irgendwie 80 oder 90 Euro CO2-Preis habe, dann macht es irgendwie kaum einen Unterschied, ja? Also dann kann ich halt einfach weiter verschmutzen und zahle halt meine Strafzahlung, baue aber nicht die Produktion um. Mhm. Also ich will sagen, da sind halt viele Einfallstore. Und ich will auch nochmal sagen, ja, es ist irgendwie ein Mechanismus, um zu sagen, ihr dürft halt weniger verschmutzen, aber es ist dann diese Auktion natürlich auch ein Mechanismus, der über den Markt gesteuert wird mit den entsprechenden Problemen, die da dran hängen, nämlich es wird dann zwar immer gesagt, ja, okay, das ist dann irgendwie gut planbar und dann können sich die Unternehmen darauf einstellen, aber ein Markt ist ja nicht so gut planbar, ja. Also immer wenn du Krisen hast, Wirtschaftskrisen oder unvorhergesehene Ereignisse, dann schlägt sich natürlich auch auf solche Märkte und so ein Handel durch. Dann schwanken Preise oder sie steigen deutlich, zuletzt zum Beispiel beim Überfall Russlands auf die Ukraine. Und das andere ist halt auch, Hedgefonds haben zum Beispiel den CO2-Preis als Spekulationsobjekt entdeckt, ne? Also, und das ist auch ein Problem, wenn ich eben das alles so dem Markt überlasse. Und das andere große Ding ist auch nochmal so eine Argumentation, ist von der Union, aber auch von den Liberalen und vielen Wirtschaftsverbänden, auch hier dieses Institut Neue Soziale Marktwirtschaft geht da ganz stark drauf. Das ist, dass die sagen, ja, der Emissionshandel ist so super, weil das ist am effizientesten. CO2 wird halt da eingespart, wo es am kostengünstigsten ist, ne? Das sagt auch die Union in dem Wahlprogramm. Und das heißt also, die wollen vor allem da ansetzen, wo so, man nennt es die niedrigsten CO2-Vermeidungskosten anfallen. Das heißt, da, wo schon ein geringer Preisanstieg beim CO2 dafür sorgt, dass Unternehmen eben umswitchen, ne? Auf Alternativen, weil das eben dieser Umstieg schon relativ kostengünstig machbar ist. Und jetzt kann man sich das angucken, wo das genau passiert. Und es stimmt auch, dass das gut passiert im Bereich der Erneuerbaren, ja? Aber das hat einen Grund, ja. In der Energieerzeugung ist eben der Umstieg auf die Erneuerbaren längst nicht so kostenintensiv wie jetzt zum Beispiel die Transformation der Industrie und den Umbau der Stahlproduktion. Und warum? Weil im Bereich der Erneuerbaren und der Energieerzeugung eben schon Vorbedingungen da sind, die dafür sorgen, dass da so ein Umstieg kostengünstiger ist, ne? Ich habe nämlich zum Beispiel als Stromerzeuger relativ günstig die Möglichkeit, von Kohle auf Erneuerbare umzustellen, denn es gibt halt eben schon viele erneuerbare Energieanlagen. Und es gibt auch schon die Netze. Klar, die müssen ausgebaut werden, aber da ist halt eine Infrastruktur vorhanden, ne? Und das muss nicht alles neu gebaut werden. Das heißt, es gibt keine so hohen Umrüstkosten. Und im Gegensatz dazu ist es bei der Industrie aber anders. Also da musst du teilweise richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen, um jetzt eine Zementproduktion umzustellen, um die Stahlproduktion umzustellen oder auch im Gebäudesektor, ne? Also energetische Gebäudesanierung ist einfach sehr teuer im Vergleich, wenn du dir überlegst, dass du dann Heizungsanlagen austauschen musst, Dächer dämmen und so weiter. Und daran sieht man eben das Problem in dieser marktwirtschaftlichen Denke, ne? Weil wenn ich immer nur darauf gucke oder vor allem darauf gucke, wo es am kostengünstigsten realisiert werden kann über den Markt, und ich gehe an die anderen Sektoren nicht dran, wo das nicht so schnell passiert über den Markt, dann hast du halt einen Effekt, wo du in sogenannte Lock-in-Fallen laufen kannst, ne? Also das nämlich in der Industrie oder auch im Gebäudebereich, da wird ja total langfristig geplant und umgebaut. Also da hast du Anlagen, die laufen dann 20, 30 Jahre oder noch länger. Und wenn du das jetzt einfach erstmal so alles laufen lässt und der CO2-Preis ist da halt noch nicht hoch genug und da wird halt nicht umgerüstet, ja, dann wird da vielleicht wieder in eine neue Anlage investiert, die immer noch CO2 emittiert und die läuft dann erstmal weitere 20, 30 Jahre. Das war ja das Beispiel mit den Gasheizungen, ne? Mhm. Wenn jetzt noch Leute sich neue Gasheizungen einbauen, dann laufen die Dinger für 20, 30 Jahre und das ist ein Problem. Und daran sieht man halt, dass diese reine Marktdenke nicht funktioniert. Da musst du mit anderen Vorgaben rein, da musst du auch mit Förderpolitik rein. Mhm. Und das ist für mich auf jeden Fall nochmal eine große Schwäche dieser Marktgläubigkeit, ne? Und wenn ich jetzt auf diese Frage gucken würde nochmal, okay, wie viel bringt der Emissionshandel dem Klima? Ja, dann ziehe ich halt ein gemischtes Fazit, ne? Er wirkt irgendwie, aber er wirkt halt irgendwie zu langsam. Und ich habe ja auch ausgeführt, der Markt hat halt viele Tücken. Und von daher würde ich ganz, ganz deutlich sagen, und das sagt auch die Partei Die Linke zum Beispiel, ne? Also der Markt muss ganz dringend noch stärker flankiert werden von ordnungspolitischen Maßnahmen, also von Gesetzen und Verboten, aber auch von einer Förderpolitik natürlich, um die Treibhausemissionen deutlich schneller runterzubringen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre zum Beispiel endlich mal ein Tempolimit einzuführen, ja. Mhm. Sowas könnte man ja machen und viele andere Dinge, massiver Ausbau des ÖPNVs und so weiter und so fort. Und Ja, das ist sozusagen jetzt erstmal dieses Fazit, was so den Blick darauf angeht, was bringt es eigentlich fürs Klima, so ein Emissionshandel? Und jetzt gibt es ja aber noch die andere Tücke des Emissionshandels, nämlich wer bezahlt denn eigentlich dafür und wer bezahlt wie viel? Ne? Und da wird es eben jetzt in nicht allzu ferner Zukunft, nämlich spätestens ab 2027 nochmal richtig heftig, was Preissteigerungen angeht. Und da muss ich jetzt nur mal ganz kurz so ein bisschen technischer werden, aber ich verspreche euch, es ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Denn da ist es so, dass der Gebäudesektor, also Heizen, Wärmeversorgung in Gebäuden und der Verkehrssektor, also jenseits des Luftverkehrs, ne, der ist ja schon drin im Emissionshandel im europäischen, aber dass diese beiden Bereiche, Verkehr und Gebäude, die werden auch in den europäischen Emissionshandel einbezogen. 2026 ist noch so eine Übergangsphase und ab 2027 geht es dann richtig los. Und im Moment ist es nämlich so, dass diese beiden Sektoren, die haben ja in Deutschland auch schon CO2-Preise. Ne? Ihr erinnert euch daran, dass wir jetzt irgendwie auch die Nachrichten zum Jahreswechsel hatten, der CO2-Preis steigt auf 55 Euro die Tonne. In Deutschland ist das aber ein nationales System im Moment noch und das funktioniert ein bisschen anders. Das funktioniert nicht über diesen Handel, sondern da sagt die Politik halt von Anfang an, wir setzen diesen CO2-Preis fest und nicht die Menge an Verschmutzungszertifikaten. Und dieser Preis steigt auch jetzt über die Jahre hin immer schon ein Stückchen weit an. Und dieses System, was jetzt im Moment nur auf nationalstaatlichem Rahmen funktioniert, das wird jetzt überführt eben in diesen europäischen Emissionshandel und eben dann in das volle Marktgeschehen, wenn die Zertifikate dann gehandelt werden. Und da ist es so, dass halt alle Experten sagen, der Preis wird massiv ansteigen. Es gibt da hier unterschiedliche Schätzungen oder Korridore, wie weit der ansteigt. Aber es ist klar, der wird deutlich ansteigen. Zum Beispiel sagt der wichtige Think Tank Agora Energiewende in einem Papier von 2023, die Preise in diesem sogenannten ETS2, so wird es dann genannt, ja, die könnten auf über 200 Euro pro Tonne CO2 steigen. Ja.
Also jetzt die CO2-Preise oder welche Preise?
Ja, die CO2-Preise.
Und was bedeutet das? Also ich kann ja mit der Zahl pro Tonne, was heißt das dann für uns?
Das bedeutet, dass sich Heizen und Tanken deutlich, deutlich verteuert. Ja. Also beim Benzinpreis ist es zum Beispiel so, da gibt es dann Berechnungen bei 200 Euro mehr pro Tonne CO2, dass der Liter Benzin um 38 Cent ansteigt. Und das ist halt richtig viel Geld und sozialer Sprengstoff. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht daran, wie das war, als jetzt die Energiepreiskrise war, ne? Wie die Leute da reagiert haben, als die Preise an den Tankstellen stiegen. Und ich möchte nur mal daran zurückerinnern an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die Ende 2018 losgingen, ja? Wo die Leute massiv auf der Straße standen, weil damals ja Macron, er hat eine Steuer einführen wollen, um fossile Brennstoffe zu verteuern. Und es hat zu so massiven Protesten geführt, dass es ja dann teilweise auch gekippt ist. Und ja, die Leute auf der Straße standen und unter anderem auch gefordert haben, wir wollen jetzt eine Vermögensbesteuerung, was ja auch nie gekommen ist. Ne? Also da war ja auch schon diese Frage von, wer bezahlt ihr eigentlich für was im Klimaschutz?
Aber bist du dir sicher, dass das kommen wird? Also gerade von der unionsgeführten Regierung. Ich meine, klar, die kann jetzt nicht im Alleingang irgendwas Europäisches, obwohl kann sie schon, wie man bei der Migration gesehen hat, irgendwas Europäisches machen oder gegen etwas Europäisches machen. Aber im Grunde genommen scheint mir das, ehrlich gesagt, wenn die Preise so ansteigen werden für zum Beispiel Benzin oder Energie, das macht doch die ganze Wirtschaft zunichte.
Ja, und ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, auf den du da kommst, wo man nämlich jetzt mal ein bisschen dran überlegen kann, was wird eigentlich passieren, so einer Union, die so gegen Klimaschutzmaßnahmen schießt, die zwar einerseits den Emissionshandel hochhält, aber andererseits, wenn es dann nämlich hart auf hart kommt mit diesem System, würde ich nämlich auch sagen, da wird dann das Wettern gegen die EU-Vorgaben wie losgehen und das geht schon längst los. Also die EVP, die Europäische Volkspartei, die Mutterparteienfamilie der Union auf europäischer Ebene, die ist jetzt schon dabei, an diesen Punkten rumzubohren. Ja, also die will Klimaschutzziele der EU verwässern und wenn jetzt hier die Union in Deutschland gewinnen sollte, dann weiß man natürlich, dass man da noch einen mächtigen Verbündeten hat. Und ich glaube auch, dass wir sehen werden, also es wird was kommen, das glaube ich schon. Wenn es so kommt, wie vorher gesagt, mit solch hohen Preisen, dann ist völlig klar, dass man einen sozialen Ausgleichsmechanismus braucht und zwar ganz, ganz dringend.
Ich merke gerade, dass bei mir irgendwie so ein innerer Widerstand aufkommt bei diesem ganzen Thema, weil ich das echt kompliziert finde und ich es auch ein bisschen eine Zumutung finde, dass man sich in diese Thematik, die einem da so kompliziert aufgeherrscht wird, weil irgendwie geglaubt wird, der Markt kann das alles besser richten, weil man sich da irgendwie mit beschäftigen muss, finde ich eine Zumutung. Und manchmal frage ich mich ehrlich, wer soll das von Menschen, die den ganzen Tag arbeiten gehen müssen, abends die Kinder versorgen, am Wochenende irgendwie was weiß ich machen müssen, Steuererklärung oder so, wer soll das eigentlich alles nachvollziehen, was da diskutiert wird an technokratischen Programmen, die die Regierung und die Herrschenden da machen wollen, ne? Genau, aber gut, es bleibt uns ja unter den gegebenen Umständen nichts anderes übrig, als uns mit dem zu beschäftigen, was uns da von oben angeboten wird oder von der Regierung und von den Konkurrenten, die Regierende werden wollen. Sagen wir mal Fazit und das, was du gesagt hast, ist, es wird alles teurer. Das verstehe ich, es wird alles teurer durch die CO2-Bepreisung. Und jetzt gibt es aber dann doch von CDU, auch von SPD das Versprechen, machen wir aber sozialen Ausgleich, weil wir werden Klimageld verteilen. Und dieses Klimageld, was bedeutet das? Was habe ich dann am Ende im Geldbeutel, Eva? Was bedeutet das für mich?
Ja, was du am Ende im Geldbeutel hast, das kann ich dir nicht sagen, weil das natürlich je nach Partei unterschiedlich aufgesetzt wird. Aber die Idee dahinter ist, alle Menschen verbrauchen CO2. Und die Menschen, die wenig Geld haben, verbrauchen halt im Schnitt weniger CO2 als die ganz oben, die Reichen. Und von daher sagt man, okay, alle müssen den CO2-Preis erstmal bezahlen. Der wird an uns weitergereicht, wenn wir tanken oder heizen. Aber am Ende gibt der Staat ein Klimageld pro Kopf zurück. Das war die Ursprungsidee. Und die, die eben wenig CO2 verbrauchen, weil sie auch wenig Geld haben, können da ein bisschen mehr von profitieren als diejenigen, die eben auch sehr viel CO2 verbrauchen.
Also eine Art Umverteilungsinstrument.
Es wurde immer so geframed als ein Umverteilungsinstrument und ich fand das auch am Anfang gut und dachte so, ja, das könnte ausreichend sein. Mittlerweile gibt es aber auch wirklich mehr Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, das reicht eigentlich nicht, ne? Weil klar ist, wenn die Preise so steigen, dann ist es für die Menschen mit wenig Geld, Geldbeutel nicht ausreichend, was da im Klimageld angedacht ist. Es waren mal, glaube ich, 180 Euro. Im Jahr im Gespräch. Die Linke fordert übrigens 320 Euro. Da würde ich sagen, ja, das ist das, was mindestens irgendwie drin sein muss. Und es gibt aber jetzt auch so Konzepte, die sagen, nee, wir müssen das eigentlich auch einkommensabhängig staffeln und nicht pauschal auszahlen. Wir müssen wirklich den Leuten, die wenig Geld haben, dann nochmal mehr von diesem Klimageld geben. Und vielleicht das auch noch zur Erklärung, ne, wo soll das Geld herkommen? Das ist ja auch noch ein Mechanismus, der an der CO2-Bepreisung dranhängt. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die gehen ja in den Staatshaushalt ein. Also das ist ja das Geld, was in den Klima- und Transformationsfonds fließt. Und da hätte man natürlich auch Geld einerseits, um was umzuverteilen an die Menschen, aber andererseits auch, dass man das Geld aus der CO2-Bepreisung nimmt, um Klimainvestitionen zu stemmen, ne? Ja, und von daher denke ich, Klimageld ist total wichtig, aber längst nicht ausreichend. Und ob und wie es dann kommt, da mache ich mal echt ein großes Fragezeichen hinter, weil wenn ich mir angucke, dass die CDU da in ihrem Wahlprogramm nur so sehr, sehr ungenau drüber spricht, was und wie sie da eigentlich was rückverteilen will an die Menschen, dann habe ich meine Zweifel, ob da wirklich was kommt, ne? Ich finde, man muss sich einfach nochmal klar machen, dass wir da wirklich sozialen Sprengstoff haben, ne? Also die Verteilungsverhältnisse in diesem Land sind jetzt schon krass und die Armut ist hoch. Und das wird sich dann nochmal in einem Schub wirklich zuspitzen. Und damit ist halt klar, dass Menschen mit geringem Einkommen die Klimatransformation vor allem wirklich als Bedrohung erleben, ne? Und da muss man was gegen machen. Und der Soziologe Steffen Mau, der nennt die Klimafrage auch eine Klassenfrage im Werden. Und er führt aus, über die Hälfte der Arbeiterschaft fürchtet hierzulande durch Klimaschutzmaßnahmen Verluste, aber nur weniger als ein Viertel der akademischen Mittelklasse. Und das, denke ich, ist halt ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, mhm, ne, wenn
das,
wir uns
das, wo
fragen.
Das, was wir vorhin schon eigentlich waren, ne?
Genau.
Was wir vorhin schon hatten.
Ja, genau, ja. Also was brauchen wir eigentlich und wer muss im Fokus von Klimapolitik stehen? Und da habe ich jetzt irgendwie auch nochmal einfach so gedacht, ja, wenn wir jetzt Klimapolitik stricken würden, dann sähe die einfach anders aus, ne, Sabine? Wie sähe das bei dir aus?
Ich möchte erstmal ganz kurz erzählen und da schiebe ich jetzt mal ganz kurz eine kleine Anekdote rein und habe damit mein Mitbringsel abgearbeitet. Wir kommen jetzt zum Ende. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich neulich mit einer Journalistin gesprochen habe, die mir gesagt hat, sie würde unseren Podcast hören. Also sie hätte jetzt ein paar Folgen am Stück gehört. Also da muss man wirklich schon dosieren, weil das was mit der mentalen Gesundheit macht, was wir da immer erzählen. Ne? Weil wir erzählen ja permanent, wie scheiße alles ist und was die Regierung hier wieder gemacht hat und was die Regierung da plant, so macht und was die künftige Regierung plant, machen, bla bla bla. Und das ist natürlich echt immer zu frustrierend, demotivierend und so weiter und so fort. Und jetzt auch wieder bei dieser Klimafolge, auch hier merken wir, auch diese Politik, die Klimapolitik hat schon wieder einen Klassencharakter und das ist meines Erachtens keine Überraschung, weil wir einfach in der Klassengesellschaft leben und die Politik das nicht reflektiert oder stellenweise ist es ihr auch einfach egal oder aber sie nimmt es auch als etwas völlig Natürliches hin, im Sinne von Armut gibt's halt, ja. Oder aber im Sinne von Armut ist sogar gut, weil das einen Anreiz bietet für die anderen. Die tun dann ganz viel, dass sie nicht da landen und so weiter. So, insofern ist ja eigentlich der springende Punkt schon genannt worden von mir. Selbstverständlich würde ich denken, dass das Ganze, dieser ganze Klimaschutz nur geht, wenn wir uns verabschieden von einer Klassengesellschaft, wenn wir uns verabschieden vom Wachstumsfetisch, weil der wird die ganze Zeit überhaupt nicht thematisiert. Klimaschutz wird niemals so diskutiert, also im öffentlichen Diskurs und auch in den Regierungsparteien, aber auch in den Nichtregierungsparteien. Auch die Grünen kratzen den Wachstumsfetisch nicht an, ausgerechnet die Grünen, ne? Das heißt, wir müssen sozusagen an wirklich großen Stellschrauben was verändern. Das ist natürlich jetzt riesig, ja, das ist ein Riesenthema und das ist so ein bisschen psychologisch wahrscheinlich ähnlich schwierig wie mit dem Katastrophismus. Wenn ich sage, es geht sowieso alles einen Bach runter, demotiviere ich. Und wenn ich sage, wir müssen alles grundsätzlich ändern, kann das eben auch passieren, dass man demotiviert, weil man da gar nicht weiß, wo anfangen. Und das ist meines Erachtens der wichtige Punkt. Man muss das große Ganze im Fokus haben als Kompass, als Zielrichtung, als Fluchtpunkt. Und dann kann man von mir aus im Kleinen anfangen, um die Schritte dorthin. Darüber muss man dann diskutieren. Das habe ich schon öfter gesagt. Was uns fehlt, ist eine Theorie des Übergangs, also eine Transformationstheorie. Und da müssten wir viel mehr drüber diskutieren. Und wir könnten, das würde ich jetzt mal so ankündigen und vorschlagen, bei der nächsten Folge mal ein bisschen ausführlich drüber sprechen, was denn das große Ganze wäre. Wie müsste eine Gesellschaft aussehen, eine Wirtschaft, die klimafreundlich von vornherein wäre? Weil jetzt ist ja die Logik, wir haben eine Wirtschaftsweise, die die Umwelt kaputt macht und versuchen im Nachgang zu regulieren. Also dieses CO2-Preis ist ja nichts anderes, als dass ich das Recht auf Verschmutzung zu einer Ware mache. Ja, und das ist typisch für Kapitalismus. Alles, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, mache ich zu einer Ware, egal ob es den Menschen schadet oder nicht. Und das finde ich das Absurde eigentlich an diesem ganzen CO2-Preis. Statt dass ich in einer vernünftiger Weise verhindere, etwas zu verschmutzen, erlaube ich, etwas zu verschmutzen und verlange dafür einen Preis. Das ist charakteristisch für die Gesellschaft, in der wir leben. So, und das war jetzt eine lange Ankündigung aufs nächste Mal. Und ich hoffe, dass nächstes Mal die Folge vielleicht ein bisschen unserer mentalen Gesundheit besser tut.
Ja, jetzt finde ich gut, dass du jetzt schon auf die nächste Folge verwiesen hast. Also mein Fazit bei den Alternativen, da will ich auch nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, ist zum einen, glaube ich, jetzt auch nach dem, was ich alles so gelesen habe, ne, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Ökologie der Arbeiterklasse sichtbarer wird. Weil der Witz ist ja, dass die Leute, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, schon am meisten dafür tun, dass CO2 vermieden wird. Ne? Also zum Teil natürlich erzwungenermaßen, weil sie gar nicht so viel Geld haben, um das auszugeben. Aber das tippen wir, glaube ich, dann auch in der nächsten Folge mal an. Ne? Also wie krass die Unterschiede sind im CO2-Verbrauch in Deutschland zwischen Leuten in der unteren Einkommenshälfte und Leuten in der Mittelklasse, obere Mittelklasse und dann natürlich bis hin zu den Vermögendsten. Und das fand ich interessant, dass diese Zahlen, was nämlich eigentlich die Leute aus der unteren Einkommenshälfte der Bevölkerung schon zum Klimaschutz quasi beitragen, gezwungenermaßen oder nicht, ja, sagt die Forschung, das wird total unterschätzt. Das wird sowohl von den Leuten, die wenig Geld haben, unterschätzt, als auch von allen anderen, ja. Mhm. Und sich mal klarzumachen, dass eigentlich diejenigen, die das wenigste Geld haben, schon am ökologischsten leben. Das auch zu nutzen in einem Kampf für irgendwie eine andere Klimapolitik, das finde ich, wäre schon irgendwie ein wichtiger Ansatzpunkt. Und dann denke
ich. Aber das würde ja bedeuten, also das ist ja jetzt nicht freiwillig, dass die das machen.
Nee, genau, aber es ist sozusagen als eine Bewusstwerdung dessen, was hier eigentlich Leute die ganze Zeit schon beitragen, während andere Unmengen an CO2 verballern. Ja?
Aber diese Bewusstwerdung, finde ich, die hat man doch schon längst, wenn man sagt, wenn die Wirtschaft nicht wächst, ist der CO2-Ausstoß geringer.
Also das, ja, aber das ist ja nicht runtergebrochen auf die einzelnen Leute und das ist ja auch nicht sozusagen als was Selbstbewusstes angenommen zu sagen, erzähl du mir nichts von Klimaschutz mit deiner Mittelschichtserzählung und mit deiner kauf euch mal ein E-Auto-Erzählung. Erstens kann ich mir das nicht kaufen und zweitens guck dir mal an, was du eigentlich für einen CO2-Verbrauch hast und was ich für einen habe. Also so die Frage der Klassenunterschiede auch in diesem wer verbraucht hier eigentlich wie viel CO2, das irgendwie bewusster zu machen, auch einzubauen in so eine Erzählung von Klimaschutzforderung, das meine ich damit.
Das verstehe ich. Ich glaube, ich springe da jetzt nicht so drauf an, weil mir das so sehr Richtung diesen Konsumentensouveränitätsgedanke geht. Ne? Also wenn ich als Individuum darauf achte, wie ich konsumiere, kann ich dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und ich würde denken, das hat die Grenzen am Geldbeutel, wie du gerade selber sagst. Ne?
Genau, aber
weil das ja nicht aus einer Einsicht kommt oder aus einem gemeinsamen gesellschaftlichen Beschluss, dass wir weniger konsumieren wollen, sondern weil das ja eben der Effekt der Klassengesellschaft ist, ich habe einfach nichts, weil ich am untersten Glied der Gesellschaft bin. Ne? Und ich finde den Blick aufs Wirtschaftswachstum, aufs Individuum als nicht und Individuum des Konsumenten oder der Konsumentin runtergebrochen, sondern der Produzentinnen. Ne? Also dass die einzelnen Unternehmen diejenigen sind, die am meisten CO2 verbrauchen. Das finde ich eigentlich fast den relevanteren Punkt, weil die meisten Emissionen werden von Unternehmen ausgestoßen und nicht von den Konsumentinnen.
Da bin ich voll bei dir, aber das ist nicht mein Punkt. Ich will nicht auf die Konsumentenseite eingehen, so im Sinne von, wir müssen jetzt irgendwie dieses Argument nutzen, um dann nur auf die Konsumemissionen zu gucken. Du hast völlig recht, es geht vor allem um die Produktionsseite. Mir geht es eher um die Frage, wie schafft man in politischen Kämpfen eine selbstbewusste Aneignung des Umstandes, dass hier ganz viele aus der unteren Bevölkerungshälfte faktisch mit ihrem auch erzwungenen Lebensstil, so durch die Klassengesellschaft erzwungenen Lebensstil, schon viel mehr beitragen, um CO2 zu reduzieren, als eine Aneignung, das sich zu nehmen und zu sagen, liebe Leute, und jetzt, wenn es hier um Klimaschutz geht, dann um richtigen Klimaschutz, und zwar um Klimaschutz, wie wir ihn uns vorstellen, in einer Aneignung von auch Produktionsmitteln, da werden wir ja noch drüber reden, wenn wir über die Alternativenfolge sprechen, aber auch in einer Aneignung, um zu sagen, wenn hier Klimaschutz stattfindet, dann hat er so stattzufinden, dass wir darunter nicht noch mehr leiden, sondern ganz im Gegenteil, dass es uns besser geht. Ne? Und das ist ja zum Beispiel so der Ansatz, wenn ForscherInnen auch sagen, wie kriegt man Leute eigentlich dahin, dass sie dann auch trotz ihrer Ängste und Sorgen Blick auf den Geldbeutel für Klimaschutz zu haben sind? Ja, du kriegst sie dann, wenn du ihnen ganz klar machst, du hast Projekte, die ihr alltägliches Leben verbessern würden. Ja, also du baust den ÖPNV aus, du machst ihnen möglich, auf das Auto zu verzichten. Oder bei einer Wärmewende geht es um eine sogenannte solidarische Wärmewende. Das heißt, du müsstest in den ganzen Fragen der energetischen Gebäudesanierung echt viel auf den Kopf stellen. Du müsstest sozusagen davon ausgehen, dass wir hier eine Mieterrepublik sind und sagen, du gibst den MieterInnen Rechte und die MieterInnen fordern das ein, zu sagen, macht jetzt bitte hier mal energetische Gebäudesanierung in unserem Bestand, weil das geht alles gar nicht, wie schlecht es hier irgendwie gedämmt ist. Und wir wollen auch, dass die Heizsysteme klimafreundlich werden. Aber das findet hier statt mit Rechten, die wir haben. Dem Recht darauf, dass saniert wird, dem Recht darauf, dass die Warmmiete dann nicht in irgendwelche Höhen schießt, sondern dass sich das ausgleicht mit den Kosten, die man dann künftig bei dem Energieverbrauch einspart. Also warmmietenneutrale energetische Sanierung. Und dass zum Beispiel auch VermieterInnen dazu verpflichtet werden müssen, Fördergelder, die es natürlich ausreichend geben muss für einen Umbau, wenn sie das nicht selber bezahlen können, dass die verpflichtet werden müssen, diese Fördergelder auch in Anspruch zu nehmen, ja. Und das wäre so ein ganz anderer Ansatz zu sagen, und das wird ja auch von vielen Leuten genauso durchdekliniert unter dem Stichwort solidarische Wärmewende, ja. Wie machen wir die Quartiere lebenswerter für viele Menschen und wie kann das aber auch nur laufen, wenn MieterInnen eben als die eigentlichen Akteure ins Zentrum gerückt werden, die Rechte in diesem Prozess haben und die das dann auch einfordern können, ja, und nicht immer nur irgendwie nach den EigentümerInnen und deren Gedanken vorgehen. Das war sozusagen mein Punkt. Es war eher so ein psychologisches Moment, so dieses Ökologie der Arbeiterklasse bewusst machen und nicht diese Konsumfrage so ins Zentrum rücken.
Ja, ja. Die Ökologie der Arbeiterinnen.
Entschuldige, die Ökologie der Arbeiterinnenklasse.
Habe ich jetzt gar nicht gesagt, sondern generell, weil ich das einen ganz schönen Gedanken finde, die Ökologie der Arbeiterklasse.
Ja,
sehr gut.
Genau, also so viel. Und klar, das war jetzt wieder irgendwie so ein hartes Brett, aber ich hoffe, ja, das ist ein bisschen verständlicher geworden, weil ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dann irgendwie solche Mechanismen wie den Emissionshandel mal so ein bisschen mehr zu verstehen, ne? wenn man damit Politik machen muss.
Also das Problem ist, dass, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also weil ich habe jetzt irgendwie, das wird vielleicht bei der nächsten Folge auch nochmal ein Thema sein. Ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten, die ein kleines Unternehmen gegründet haben, kooperativ, gehört ihnen allen gemeinsam, alle haben irgendwie Einblick in die Finanzen, gibt keinen Eigentümer, keine Eigentümerin, die da sich irgendwie die Rendite aneignet über deren Arbeit und so weiter. die haben auch Probleme in ihrem Unternehmen, ja, und die haben auch zu kämpfen untereinander mit bestimmten Dingen, die auch noch viel damit zu tun haben, dass sie sich immer noch in der Marktwirtschaft befinden und im Kapitalismus. Aber was er gesagt hat, das fand ich sehr interessant, ich habe hier auch Probleme, aber das sind Probleme, die ich interessant finde. Und das sind Probleme, die ich lösen möchte. Und die Probleme des Kapitalismus und die Probleme, die uns die Regierung im Kapitalismus aufzwingt, die finde ich uninteressant. Die will ich nicht lösen. Und das fand ich eigentlich einen total schönen Move, zu sagen, es ist eine Illusion zu glauben, wir können irgendwie das Paradies kriegen. Es wird immer irgendwas geben, was uns irgendwie schwerfällt. Aber es gibt Lösungen, die schöner sind, die von allen besser zu bearbeiten sind, die mir lieber sind, die ich einfacher finde, was weiß ich, wie auch immer, als das, was wir hier permanent gezwungen sind zu bearbeiten, weil es uns von den Regierenden oder eben von diesem Wirtschaftssystem aufgezwungen wird. Ne? Ich würde denken, wir sind damit am Schluss der Folge. Eva, hast du vielleicht noch ein Mitbringsel mitgebracht?
Nein.
Hast du nichts auf der Straße gesehen?
Doch, ich war auch auf den Protesten vor der CDU-Zentrale.
Ach,
und,
echt?
Genau, und fand es irgendwie ja ermutigend, dass wieder so viele Menschen auf der Straße sind. Und das ist sozusagen mein Erlebnis auf der Straße unter anderem.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein bisschen gemogelt mit meinem Mitbringsel. Es war nur die kleine kurze Erzählung mit der Journalistin. Aber wir kommen damit zum Ende. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Und ihr könnt uns gerne wie immer schreiben unter armutszeugnis@rosalux.org. Und damit sage ich auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.